Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Folge 52. Leftan. Ja, Huhu hier wieder beim Quali und zu einer neuen Folge von Neulich in Aventurien. Wir sind heute zu dritt am Start. Hallo Juli.
Hallöchen.
Und unser Gast heute habe ich schon angekündigt in der letzten Folge. Endlich wieder hier, der David. Und weil ich eben schon im Vorgespräch seinen Namen zigmal falsch ausgesprochen hat, darf er selbst nochmal sagen, wie man seinen Nachnamen ausspricht.
Du hast das sehr gut gesagt im Vorgespräch, alles gut. Frugier de Pontlevoix ist der korrekte Nachname, den könnt ihr aber auch gleich wieder vergessen, wie ihr wollt, weil David. Ja. Einer von drei aktiven David-Autoren für DSA aktuell. Genau. Scheint ein Nest zu sein irgendwo.
Ja, wir wollen heute über einen Gott sprechen, über Leftan. Letzte Mal haben wir über Raja gesprochen. Da bietet es sich jetzt ja quasi an, über ihren Sohn zu sprechen. Obwohl vielleicht, fragen wir gleich mal, ob das überhaupt ihr Sohn ist oder nicht. Kann man sich ja mal drüber streiten vielleicht schon mal. Aber das ist vielleicht schon zu weit. Leftan. Ja. Und warum bist du jetzt hier? Wegen Leftan? Also warum haben wir dich eingeladen? Oder warum willst du dazu was sagen? Fan von Leftan?
Fan. A bro bin ich.
Bro.
Ich bin einer der Autoren des Leftan Vademecums. Ich habe mich der schwierigen Aufgabe angenommen, diesen sehr komplizierten und sehr umstrittenen Gott per Vademecum zu verewigen und ein bisschen auszuarbeiten und bin in die tiefen Stollen der DSA-Recherche abgetaucht, um mal zu schauen, wie wurde er denn überhaupt dargestellt und was soll das alles und wo kommt das her und was machen wir draus. Und das war hochgradig spannend. Das kam vor, oh Gott, wie lange ist es jetzt her? 2 Jahre? 3 Jahre?
2023.
Ah ja, 2 Jahre.
Ja,
genau.
Meine ich, ja.
Und ihr hattet dann ja auch den Auftrag wahrscheinlich, diese Gottheit dann in das neue DSA-Zeitalter zu überführen, nicht wahr?
Genau. Also es ist ja jetzt regelbasiert, dass in DSA 5 diverse göttliche Entitäten, Halbgötter, Figuren, die so rund um die 12 Götter kreisen, auch Karma vergeben, weil es ja eben diesen Sternenfall gibt. Und jetzt alle Götter darum streiten, wer als nächstes den Sitz in Alvaran bekommt. Und dadurch hatte Leftan jetzt laut DSA 5 Regeln können die Geweihten, die Anhänger von Leftan erstmals echte Wunder und Liturgien und sowas machen. Das war früher eher so eingeschränkt möglich, wenn überhaupt.
Ja, fangen wir mal vielleicht ganz von vorne an. Wer ist das überhaupt, der Leftan?
Leftan ist ein Mannwidder, also eine göttliche Gestalt, die immer dargestellt wird mit dem Kopf eines Widders oder dem Oberkörper eines Widders, je nachdem. Das ist auch tatsächlich in manchen Darstellungen unterschiedlich und dem Unterkörper eines Menschen, wobei auch da manchmal wird er auch komplett so als Widder dargestellt.
Als aufrechtgehender Widder dann.
Ja, als aufrechtgehender Widder dann aber schon eher so mit menschlichen Zügen. Und er ist Gott des Rausches und des Weins und der Lust. Das hat er alles mit Raja gemeinsam. Aber auch, zumindest war das sehr, sehr lange sein Hauptfaktor, Gottes Eigennutzes, so ein bisschen Gott des Hedonismus, Gott der Egoisten. Und er hatte auch eine durch seine Mythen hergeleitete, überlieferte Verbindung zu Zwang, zu sexueller Gewalt. Das wird wahrscheinlich gleich ein großes Thema werden. Das ist sozusagen die sehr, sehr problematische Seite. Genau, ansonsten eben, ja. Also Leftanier waren lange, lange Zeit in DSA irgendwelche so Figuren, die, weiß ich nicht, so verlebte Orgienlöwen oder sowas. Menschen, die den ganzen Tag Orgien gefeiert haben und berauscht aufgewacht sind und gesagt haben, hey, das ist geil. Oder irgendwelche Trunkenbolde. So. Also die Anhänger Leftans wurden durch die Bank weg immer so sehr, sehr negativ dargestellt. Nichtsnutzig dargestellt, ehrlich gesagt auch. Klammer auf, mit Ausnahme der Hexen, da kam das ursprünglich her. Also die allererste Auftritt von Leftan ist in einem ganz, ganz frühen DSA-1 oder DSA-2, also um 1990 rum, Abenteuer, wo die Helden einer Hexennacht beiwohnen können und da wird ein Dämon beschworen, ein gehörnter Gott. Na, ein Dämon ist schon wieder falsch. Ein gehörntes Wesen wird beschworen und das und da ist dann eine wilde Hexenorgie mit diesem gehörnten Wesen so. Und daher stammt das dann auch, dass sehr viele Hexen diesen Gott anbeten. Da haben wir natürlich ganz, ganz starke Verbindungen ins Irdische rein, ne? Also, dass die Hexen angeblich denn entweder gehörnte Götter oder Satan oder was auch immer anbeten. So. Wie bitte? Was hast du gesagt?
Ja, den Satan, genau. Hexische Satankult,
ja,
sozusagen.
Ja, genau. Wobei das ja auch nochmal, das ist ja was total, total Spannendes. Ich will jetzt nicht so sehr abdriften, aber das die Darstellung des Satans als Ziegenbock ist etwas relativ Neuzeitliches. Das gibt es erst eigentlich so richtig. Wie bitte?
Und unbiblisch.
Genau, das gibt's erst eigentlich seit dem 18. 19. Jahrhundert so richtig, weil früher wurde der Satan immer mit Fledermausflügeln und dem langen Schwanz dargestellt oder so in Schlangenform mit Schuppen und so weiter. Aber was es tatsächlich gab, ist so ein heidnischer Kult von gehörnten Göttern und so weiter. Gut, also es hat jedenfalls irdische Anleihen, da kam das irgendwie her, da hatten die ersten Autoren, haben dann diese Left-Hand-Gestalt erstmals auftauchen lassen, ganz, ganz früh. Und was war die Frage? wo er herkam,
genau. Bevor wir weiter quatschen, hatte ich fast vergessen, euch da draußen zu sagen. Ich meine, ihr habt es jetzt ja mittlerweile auch schon mitgekriegt. Wenn ihr Left Hand auch überhaupt nicht kennt und ihr hört jetzt hier einfach rein, weil ihr immer neulich in Amitugin hört oder so. Super übrigens. Triggerwarnung, es kann hier vorkommen, dass sexuelle Anspielungen gibt und vor allen Dingen auch, wir werden diesen Mythos nachher auch besprechen über Leftan mit sexueller Gewalt.
Genau.
Befasst er sich.
Genau. Es gibt einen prägenden Mythos, der mit sexueller Gewalt zu tun hat, der relativ früh entstanden ist und ja leider irgendwie muss man sagen, die ganze Zeit so fast mit das Einzige war, was zur Left Hand gesetzt wurde. Sehr, sehr dominant. Und dadurch wurde er, glaube ich, erst recht dann auch zu dieser problematischen Figur, der er ist. Weil natürlich da sich direkt die Frage stellt, wie kann sowas eigentlich ein Gott sein? Also, weil eigentlich haben wir das Thema Vergewaltigung ja schon besetzt in DSA. Das ist eine Herzdämonin.
Ja.
Das ist Bekele, so.
Genau.
Also meine erste...
Sprich, ganz kurz nur zu der Triggerwarnung. So sehr wir uns darüber freuen, wenn ihr den Podcast hört, triggert euch das Thema Sex, sexuelle Gewalt, ja. All das, was in die Richtung geht, durchaus auch mit, wenn wir zu gewissen Sprachgebrauch kommen, mit derben Wörtern, möchte ich mal sagen, würde vielleicht der eine sagen, den anderen stört es nicht, schaltet einfach ab. Und übergeht das Thema. Man muss sich nicht damit auseinandersetzen, wenn es einträgert. Man kann sich damit auseinandersetzen. Und ganz wichtig finde ich hier an der Stelle zu erwähnen, wir erheben hier in dem Podcast niemals einen Anspruch der Allmächtigkeit und des allmächtigen Wissens und Sichtweise. Ich glaube, das ist uns immer ganz wichtig zu betonen. Man kann die Dinge anders sehen, man darf sie anders sehen und wir betrachten hier die Dinge eben aus unserer Sichtweise und haben heute Gott sei Dank jemanden hier sitzen, der sich ganz viel schon damit auseinandergesetzt hat und ganz viele Aspekte beleuchtet hat. Genau, von daher.
Ja, aber ich würde das unterstützen sogar tatsächlich. Also selbst als jemand, der das Vadomekum jetzt geschrieben hat und der natürlich da auch einen Versuch macht darin, die Figur zu gestalten und der letztlich damit natürlich auch Kanon schafft, ne? Also das ist klar. Und trotzdem sage ich aber auch, spielt euer Aventurien, wie ihr es wollt. Also diese Publikationen sind ein Angebot. So, das soll euch auf Ideen bringen im Rollenspiel. Natürlich soll das versuchen, eine kohärente Welt zu schaffen. Das braucht es ja auch, damit andere Autoren oder andere Publikationen darauf zugreifen können. Aber am Ende gilt selbstverständlich, spielt eure Welt, spielt eure Geweihten, spielt die NSC, die diese Welt bevölkern, so wie ihr wollt. Das
genau. Und wo wir bei der Einordnung zwischen Raja und Belkalel waren, daher ist das Thema vielleicht auch triggernd oder eben schwierig. Da ist ja, also für mich war es tatsächlich immer eine Betrachtungsweise und eine Gratwanderung zwischen Raja und Belkalel und irgendwo dazwischen verankert, in welche Richtung man dann jetzt sozusagen driften kann und soll. Und mir stellte sich vielleicht sogar berechtigt die Frage, braucht man das? Will man das, die Grauzone oder nicht? Oder will man nur schwarz und weiß Raja und Belkalel haben? Und vielleicht kommen wir dem heute ja ein bisschen näher dann.
Ich kann da vielleicht direkt auch was aus eigener Erfahrung zusagen, denn mein allererster Kontakt mit Leftheim waren Zaubersprüche, die den einfach im Namen tragen. Ne, wenn ihr Hexen gespielt habt, dann habt ihr die automatisch auch mal gesehen. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, wie der Zauberspruch heißt.
Leftheims Feuer war, glaube ich.
Genau.
Ja. Den gibt es da auch schon ziemlich lange sogar.
Genau. Und der ist ja schon sehr, also dieser Zauber ist schon in sich auch schon eine Verkörperung dessen, wofür Leftheim irgendwie steht, so ein bisschen, weil es schon sehr egoistischer Zauber ist.
Du entziehst
durch das Liebesspiel, glaube ich, dem anderen Astralenergie damals oder sowas.
Na, zunächst mal lässt du die Figur überhaupt dir verfallen, sozusagen, sie sich dir hingeben will und dann, wenn es dann zum Akt kommt, entziehst du, glaube ich, auch noch irgendwie Lebenskraft oder so.
Entweder Lebenskraft oder Astralenergie. Nicht mich mehr. Aber dieses Spannungsfeld, was Julie gerade sagte, das kann ich aus eigener Erfahrung irgendwie, meine erste Begegnung mit Leftheim war nämlich in diesem Abenteuer, das du gerade beschrieben hast. Wir hatten vorher ein anderes Abenteuer gespielt und ich hatte eine Hexe als Spielercharakter gehabt. Und die ist in ihrem Wirken in einen Pakt gerutscht. Nicht mit Belkalel, sondern mit einer anderen Entität, muss man jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber er hatte auf jeden Fall Kontakt zu nicht so ganz göttlichen Sphären und die sie von Satuaria weggezogen haben. Und wir haben dann dieses Abenteuer gespielt und da diese Entität, dieser Widdermann, Dämon in Anführungsstrichen, nicht Dämon davor kommt, also Leftheim da irgendwie wie beschworen wird, war diese Gestalt ist da, die meine Hexe dann quasi aus diesem Pakt rausgezogen hat. Also durch diese übernatürliche Begegnung wurde etwas mit der Seele meiner Hexe gemacht. Also das hat der Spielleiter dazu genutzt, diese Entität genutzt, um meinen Pakt irgendwie wieder aufzulösen, weil das konnte auch keine andere Entität machen.
Ja.
So war die Erklärung des Spielleiters dann auch so, weil eben Leftheim irgendwie auch Kontakt eben auch zu den Niederhöllen hat.
Ja.
Und genau weiß, was du gerade durchmachst und, ne, und gerade durch dieses Ritual und die Umstände, wo es dazu gekommen ist, meine Hexe da rausholen konnte. Und da finde ich diese Brücke, fand ich, war jetzt von meinem Spielleiter so gewählt, aber schon sehr, sehr cool gemacht.
Ja.
Und so hat für mich Leftheim auch immer so einen Brückenaspekt irgendwie gehabt, weil das meine erste Begegnung damit war.
Ja. Und ich glaube, da sprichst du auch schon ganz, ganz viel an, weil natürlich solche grauen Charaktere ja immer in Fiktion, in Büchern, in Filmen spannend sind. Diese Charaktere, wo du nicht so genau weißt, wo stehen die, oder der Gangster mit dem guten Herz oder was auch immer, so, ne? Also der Han Solo war immer interessanter als
Luke Skywalker
so. oder
Anakin.
Loki im Marvel Universe ist faszinierend, weil eigentlich ist er ja der, wo du nie weißt, wo seine Loyalität ist und so weiter und so weiter. So, das heißt, ich glaube, prinzipiell ist da durchaus eine Anziehung und auch eine berechtigte, weil das macht ja solche Figuren auch schillernd, wenn du so das Gefühl hast, da mal die eine oder andere Seite sind halt nicht die langweiligen Guten, sag ich mal. Und gleichzeitig hatte er aber durch diese durch diesen definierenden Mythos, dass er halt quasi Satuaria vergewaltigt hat und dadurch auch noch sie irgendwie geprägt hat und so weiter und so weiter, einen so großen Klotz am Bein, weil das natürlich dann wiederum auch Leute abgeschreckt hat und zu sagen, gut, okay, nee, ich mag den Grauen, den Trickster und so weiter, den kann ich irgendwie mögen, aber das wiederum, das ist mir eigentlich zu viel. So. Und dann bist du natürlich auch direkt wieder im Kulturkampf drin, weil dann andere sagen, hä, und die griechischen Götter vergewaltigen aber auch ständig Leute und das ist doch, das gehört doch dazu und irgendwie so. Und dann, und das ist, das hat das alles so schwierig und so belastend gemacht. Und ich bin auch ehrlich gesagt der Meinung, dass es, ich weiß nicht, dass es keine so sinnvolle Entscheidung war, dann ihm nochmal so Aspekte zu geben, also das nochmal so stark mit Gewichten dran zu hängen, dass er der Gott des Egoismus und des Eigennutzes und irgendwie war, weil dadurch ziehst du ihn halt komplett in so eine, also wo, ja, da kommen wir nachher nochmal drauf. Also du kannst, das war unsere Aufgabe so ein bisschen, ne? Das alles zu behalten. Ich bin halt nur der Meinung, wir haben eine sehr, sehr klare Unterteilung in DSA zwischen Göttern und Dämonen. Die ist sogar regeltechnisch verankert.
Ja.
Richtig, ja, also das ist eben das Schwarz-Weiß.
Genau, ne? Also das heißt zum Beispiel, Erzdämonen sind verwundbar, extra verwundbar mit Waffen von den ihnen gegenüberstehenden Göttern. So, das heißt, allein durch diese Regel hast du eine klare Teilung. Insofern, und bei Left Hand ist es regeltechnisch verankert, seine Waffen verletzen Bekel mehr. So, dann, wenn du aber ein Gott bist, irgendwie, finde ich, brauchst du mehr als das. Du brauchst mehr als so, ich bin einfach nur der egoistische Vielfraß, der sauft und das macht, was er will. Da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Das kann man machen, das ist natürlich auch, das ist auch spannend, das kann auch jeder so spielen, wenn er möchte. Ich persönlich finde es langweilig, weil es ist irgendwie auserzählt relativ schnell. Und das finde ich, war relativ deutlich bei den Figuren, die dann das DSA-Universum bevölkert haben, die Leftania. Es waren alles irgendwie eigentlich Abziehbilder, immer dasselben. So. Und
ja, fast schon Antagonisten eigentlich, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Da war eigentlich, genau, ne, diese eigentliche Figur des Tricksters, der dann doch mal irgendwie coole, positive Sachen macht, kam da eigentlich nicht drin vor.
Was ja eigentlich durch Fax ziemlich auch schon besetzt.
Was auch schon durch Fax besetzt ist, aber was jetzt auch nichts ist, was du allein nur durch Fax besetzen musst. Also es kann ja mehrere Figuren geben. Das ist ja, also ich rede ja jetzt von einem Archetypen als Idee, nicht als das eine Symbol.
Ja, also auch wenn man mal überlegt, auch gerade in den neueren Veröffentlichungen Richtung DSA 5, wenn man dann das Götterwirken auch mal so in der Historie auch mal dann sich begutachtet, dann haben die anderen Götter genauso viel Dreck am Stecken eigentlich. Also nur auf andere Art und Weise, ne? Also da dieses große Wort Vergewaltigung schwebt halt immer wie so ein Damoklesschwert über Deftan.
Ja.
Obwohl andere auch mit Raub, Mord und Verrat sich da durch die Jahrhunderte geschnetzelt haben. Ja.
Ist natürlich der heutigen
ebenso
Zeit
und
der Entwicklung ja auch geschuldet, dass die Diskussion um dieses Thema ja ganz andere Aspekte angenommen hat als vor 40 Jahren. Also was gut ist, aber was es eben dann schwieriger macht, mit etwas umzugehen, was vor, ich weiß nicht, wann ist das entstanden mit der Vergewaltigung von Satuaria?
Na, wird
DSA, Anotuk.
Ja. Also natürlich ist die Trope der sexuellen Gewalt ist natürlich generell etwas, was dir in Literatur immer wieder begegnet. So, das haben, ich weiß nicht, ich habe als Jugendlicher relativ viel Ken Follett gelesen, da taucht das auch irgendwie ständig aus. Es taucht bis heute ehrlich gesagt auf. Game of Thrones, ja. Es ist
Elias
immer so
von Saga, die aktuellen Romane.
Es ist vor allen Dingen dann immer, also du merkst, es wird teilweise sehr, sehr billig auch verwendet im Sinne von, die Figur hat eine schwere Zeit durchgemacht und jetzt müssen wir da irgendwie eine Vergewaltigung dran schreiben, um den Charakter zu bilden oder so. Mhm. Es wird relativ weiß ich nicht, gedankenlos einfach verwendet. So, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Also das ist jetzt nichts, was sozusagen nur in DSA wäre. Und ja, natürlich ist ein anderes Augenmerk drauf. Ich finde das aber auch vollkommen richtig, da drauf zu schauen. So, weil es ist nun mal Gewalt. Einfach.
Ja.
Genau.
Also da kommt er her, also aus diesem eigentlich kaum benutzten Umfeld. Also man hat ihn irgendwann in eine Aventurien reingeschrieben und dann direkt auch versehen mit diesem Vergewaltigungsmythos.
Vielleicht können wir den sogar mal kurz skizzieren, einfach in groben Zügen, ja. Also worum es da eigentlich genau geht. Weil ich glaube auch, das ist nochmal wichtig. Die Story, wie sie erzählt wird und wie sie auch Kanon in den 12 göttlichen Kirchen ist, dass Leftan, und das ist wohlgemerkt sehr, sehr spannend und sehr interessant, Leftan war ein schöner junger Mann, ein betörender schöner Mann, ist im 12 Göttermodus wohlgemerkt auch der Sohn des Patrons der Schönheit von Kabla, also der Sohn von Raya und Kabla, interessanterweise von Kabla ausgetragen. Da kommt so ein ganz spannender transsexueller Aspekt mit rein. Also sein Vater hat ihn ausgetragen, damit Raya ihn nicht austragen musste.
Genau, damit Raya die sozusagen die Schmerzen der Geburt nicht ertragen musste.
Genau,
ne?
Genau.
Genau.
Und das Transsexuelle wird nochmal verstärkt dadurch, dass Kabla in der ptolemäischen Mythologie die achte Frau aus Tulas ist. Also Kabla ist je nach Überlieferung eine Frau oder ein Mann.
Vielleicht beides.
Oder beides. Oder undefiniert.
Wer weiß.
Genau.
Je nachdem, wie man fragt. Das ist immer eine gute Antwort bei uns hier. Ja.
Also jedenfalls ist er ein schöner Mann. Er ist ein betörender Mann. Und er kann alle Frauen haben, die er will. Nur Satuaria ist die einzige, die sich eben entzieht, die seinem Charme nicht widerliegt. Erliegt. Und dann besorgt er sich ein besonderes Artefakt, das seitdem die Lefthansfessel heißt, ein Band, mit dem man selbst Götter binden kann, was normalerweise nicht möglich ist, und Fessel zu geben.
Das sich ja auch schon durch mehr oder weniger Ausnutzen anderer Götter, ne? Also zumindest habe ich das in dem Ademecum so als Geschichte ja wahrgenommen, dass das Band kommt von Hesinde, ne?
Ja.
Und die gibt ihm das Band nur, weil sie auch in ihn verknallt ist.
Ja, also es gibt, ich glaube, dieser Mythos wurde insgesamt später dann irgendwie noch ausgebaut und umgebaut und so weiter und so weiter. Aber ja. Ich glaube, der Grundmythos war einfach, da stand einfach, ne, er besorgt sich dieses Band und fesselt sie eben, und damit kann er sie dann überwältigen, und was dann eben zu dieser Vergewaltigung führt. Und darüber wiederum ist Satuaria so wütend, dass sie ihn in einen Ziegenbock verwandelt.
Verflucht,
ja. Genau.
Typisch hexisch.
Ja. So, und das Spannende an diesem Mythos ist ja, dass sozusagen Leftan dann erst durch diesen Fluch eigentlich die Gestalt erhält, die er hat, als die er bekannt ist, und diese ganzen Connections mit Veda und so weiter. Das heißt, vorher war er irgendwie dann gar nicht Leftan eigentlich, oder für was genau stand er eigentlich vorher? Unklar. Aber dieser Mythos wurde, seit er einmal in der Welt war, im Grunde weitergeschleppt. Der wurde mal wie wieder verändert, was passierte war, dass er dann auch zum Beispiel in Myrannor kurz auftauchte und da in verschiedenen Inkarnationen, da war er dann mal der Bruder von Satuaria, und die waren gegensätzliche Prinzipien, männlich und weiblich. So irgendwie. Aber in Aventurien, in diesem Kernland und in diesem 12-Götter-Glauben war das fast so mit der einzige Mythos, der ihn definiert hat. Es gab noch zwei, drei andere Sachen. Das eine war, wie gesagt, diese Abstammung von Kabla. Und das nächste war eine Reise in die Niederhöllen, dass er da angeblich Belkelel erlegen ist und Raya dann ihm so nachgefolgt ist und ihn retten musste. Genau.
Kurz zur zeitlichen Einordnung, da bin ich nämlich selbst durcheinander geraten. War das vor Satuaria oder nach Satuaria? Der Abstieg zu Belkelel, sage ich mal, zeitlich gesehen, finde ich mir sicher, ich glaube, das war vor. Weshalb ja, glaube ich, mit als Hintergrundgeschichte dient, dass er eben zu dieser Vergewaltigung sozusagen dienen.
Hat, nee, ich glaube, Mekelil hat auch die Leftans Fessel gegen ihn auch verwendet, oder nicht? Das heißt, es muss danach.
Ich glaube, als es erstmals auftauchte, war es gar nicht genau geklärt, ehrlich gesagt, meine ich mich zu erinnern. Ich bin tatsächlich gerade überfragt.
Also so wie ich es aufgenommen habe, also in meinem Kopf, aber das mag auch nur in meinem Kopf sein, vielleicht beim Lesen einfach hat sich das so gefestigt, ist, dass eben seine Erfahrung in den Niederhöhlen, Rettung durch Raja, jetzt lassen wir mal hin, ihn sozusagen, ich möchte jetzt nicht sagen, die Kraft verliehen hat, eine Vergewaltigung zu begehen, aber mit einem Aspekt oder ein Teil dieses,
ja, das wäre sozusagen
wirklich
eine,
gemacht hat, dass er eine, eben so weit
Erklärung,
gegangen
ne?
ist.
Er ist
genau.
Verderbt, er ist sozusagen, er steht jetzt im Widerstreit von zwischen den beiden Göttern. In
also es soll keine Erklärung oder Entschuldigung dafür sein, aber eben, ich sag mal, wenn man versucht, die Taten eines Mörders, eines Vergewaltigers etc. nachzuvollziehen, den Gang zu erklären, wie zu etwas gekommen ist, wäre das ja ein Teilaspekt dessen vielleicht.
Ja, es wäre eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist, wie gesagt, und das wurde eben auch versucht, es wurde an diesem Mythos ein bisschen rumgeschrieben und dann wurden dann aus den beiden eigentlich Liebhaber und die sich aber gestritten haben. Und mein Gefühl war aber eigentlich, macht es das alles, also es löst das Kernproblem nicht so richtig. So, deswegen haben wir auch uns entschieden, dass wir einen anderen Weg gehen im Vademecum. Und der Weg war eben auch bewusst nicht zu sagen, das ist alles nicht passiert oder so, weil das wäre auch wieder blöd gewesen. Das wird der Sache auch nicht gerecht, ehrlich gesagt, einfach ein Problem dadurch zu lösen, dass man es negiert. Wir haben letztlich im Vademecum beschlossen, und ich finde das sehr, sehr sinnvoll und ehrlich gesagt auch überhaupt, wie Götter und Kulte und Mythen und so weiter entstehen, dass das wirklich nur eine Erzählung ist und es ganz, ganz viele andere Erzählungen gibt, in denen teilweise die Vergewaltigung eigentlich einfach gar nicht vorkommt. Und die zweite Frage, die man sich so stellen muss, ist, letztlich sind all diese Mythen ja, und obwohl wir wissen, dass in Aventurien die Götter existieren, so, ja, klar, im Gegensatz zu der realen Welt.
Moment. Muss ich als Theologe einschreiten hier.
Ja, mehrere okay. Götter würde ich jetzt in der realen Welt aber auch nicht von reden.
Im Gegensatz zur realen Welt, wo wir uns nie sicher sein können, ob die Götter existieren.
Gut formuliert.
Wo der Gottesbeweis mit den Mitteln der Naturwissenschaft nicht möglich ist. Bin ich trotzdem der Meinung, dass all diese Mythen letztlich logischerweise in Aventurien und auf Dere von Menschen verfasst worden oder geliefert worden sind. Vielleicht haben die Götter hier noch irgendwelche Bilder gezeigt, was auch immer, oder mit zu ihnen gesprochen, aber trotzdem ist es letztlich durch Menschen verfasst worden. Und insofern sagen solche Legenden und Mythen immer sehr, sehr viel darüber aus, wie Menschen denken und was Menschen glauben und wie Menschen sich die Welt zurechtlegen und vielleicht gar nicht so sehr viel darüber, was da wirklich passiert ist. Also vielleicht erfassen Menschen das auch immer nur so im Bruchteil. Und
aber ist das nicht dann doch ein Redcon irgendwie, nur durch die Hintertür?
Finde ich nicht. Finde ich nicht, weil die Sache bleibt bestehen. Also die Sache bleibt bestehen. Es gab irgendeine Art von Streit, es gab irgendeine Art von Zwist, das ist logisch, weil es gab ja auch diese Verwandlung offenbar. Muss ja offenbar diese Verwandlung gegeben haben in den Vedas. Es gab irgendwie einen Fluch. Die beiden Figuren sind auch viel zu viel verzahnt durch diverse Inkarnationen. Wie gesagt, eben auf Myranor oder durch die Geschichten der Hexen, die 12 Götter, Tulamiden und so weiter. Also irgendetwas war da. Es gibt diese zwei Götter, die hatten einen Streit, die hatten einen Konflikt. Der ist eskaliert. Und am Ende kann natürlich auch das bin ich wieder am Anfang. Es kann ja jeder dann daraus was machen, was er möchte. Also wenn du der Meinung bist, das ist die Story, die dir gefällt, go for it. Du hast aber jetzt andere Möglichkeiten. Und ich glaube, da kommen wir später auch im Laufe des Podcasts dann noch dazu. Das Wichtigste ist vor allem aus meiner Sicht auch, Also am Ende ist es, ich weiß es gar nicht, es ist ja am Ende für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen als Mensch, der jetzt auf Aventurien spielt, so ein klein bisschen auch egal, was da jetzt wirklich genau in der Götterwelt passiert ist. Ich sag mal, das sind eh Entitäten, mit denen habe ich meistens nichts zu tun. Es sei denn, es gibt irgendwelche seltsamen Abenteuer, wo Raya die Zeit anhält und plötzlich eingreift. Aber das meiste, was ich mit zu tun habe, sind die Kulte, sind die Vertreter. Und du hast dadurch einfach die Möglichkeit, dass du jetzt einen Kult haben kannst, der verschiedene Interpretationen hat. Und dann kann ich damit auch fein sein, weil ich will ja auch keine weißgewaschene, heile Putzi-Putzi-Welt in Aventurien. Natürlich gibt es dort Gewalt und es gibt Verbrechen und es gibt böse Menschen. So, und
Vergewaltiger.
Und Vergewaltiger und Menschen, die Vergewaltigung verherrlichen. So, das soll es alles geben.
Ich finde es auch durchaus berechtigt, dass das eben so als Vergewaltigung stehen bleibt. Exakt. Das wird ja weder verherrlicht noch verschönert oder irgendwie kultisch positiv dargestellt. Es gibt ja auch noch die Seite Satuarias, was mit Satuaria dabei passiert ist. Das werden wir jetzt hier nicht erläutern, weil das dann ja eher in eine Satuaria-Folge gehören würde, meiner Meinung nach.
Ja.
Das würde, glaube ich, hier jetzt zu weit führen oder würde einfach den Zeitrahmen absolut sprengen. Aber die Seite gibt es ja auch und ich möchte es einfach nur erwähnen, dass ich sag mal, die Satuaria nicht nur dann diese Opferrolle der vergewaltigten Person ja zufällt und dass man da eben nicht nur aufgrund dessen dann ja die Vergewaltigung dann nicht stehen lassen könnte. Ich finde, die kann durchaus stehen gelassen werden und so stehen, wie sie passiert ist oder wie sie eben aufgenommen wird durch die verschiedenen Blickwinkel der durchaus verschiedenen Kulturen. Und trotzdem spielbar machen kann, den Left Hand.
Wie gesagt, du hast halt verschiedene Möglichkeiten. Du hast offiziell verschiedene Möglichkeiten, es zu interpretieren. Das ist das eine. Und das andere ist, was aus meiner Sicht das Warte, Michael, eben auch nochmal leisten sollte, ist, dass du insgesamt einfach mehr Aspekte hast, dass du mal ein bisschen wegkommst von diesem Fokus auf dieses eine Thema. Und daraus kannst du dir dann das zusammensetzen, was du möchtest und so sieht der Kult auch heute aus. Und ich finde, ich persönlich, wie gesagt, das kann auch jeder da draußen beurteilen, selbstverständlich und soll bitte beurteilen, wie er möchte. Aber ich persönlich finde das eine gute Sache, weil dadurch hast du einfach Optionen. Du hast eine ganze Menge Optionen und wer seine gray, dirty, gewalttätiges Gritty Aventurien spielen will oder die Left-Hand Interpretation, der kann das machen. Aber es gibt andere Möglichkeiten, die offiziell verankert sind im Kanon.
Ich glaube, da setzt das Vademecum ja auch mit dem Start mit der Hauptperson ein, die einfach nur ursprünglich dem Rauschkult, dem Alkohol einfach sinnlos verfallen ist und durch Leftern berührt wird und dann entsprechend einen anderen Sichtweise auf das einnimmt und sich selbst verändert. Also genau, so setzt das Vademecum ja ein, ne? Das, genau. Da ist ja dieser ich komme nicht auf den Namen, aber Namen sind nicht immer den Krios, genau, der ja ursprünglich auf den Zyklopeninseln ja völlig
der genau so eine klassische Leftania-Figur ist, wie ich sie eingangs beschrieben habe.
Genau.
Jemand, der halt sehr viel trinkt und sich sehr viel durch die Gegend schmarotzt und das schön zu verbrämen versucht, indem er sagt, ah, ich bin aber kein trinkender Schmarotzer, sondern ich bin ein Leftanhänger. Das macht die ganze Sache ja viel edler. Und der dann sozusagen tatsächlich von Leftan offenbar berührt wird im Traum und plötzlich wirkliche Wunder wirken kann und bei dem dann ein Denkprozess anfängt und der sich beginnt zu fragen, was ist das eigentlich für ein Gott? Und der dann selbst auf die Suche geht und auf Reisen geht und ganz viele Leftan-Kulte und Mythen im ganzen Land, im ganzen Kontinent abklappert und dann dieses Vademecum schreibt.
Also ich frage jetzt nochmal nach, weil das ist einfach das Thema, was ja Leftan so prägt.
Ja.
Dieser Vergewaltigungsmythos. Und ich bleibe dabei, es ist ein Redcon hintenrum, in einer gewissen Art und Weise. Andererseits ist es, wie ihr gesagt habt, halt schon das Öffnen einer Tür für eine aventurische Welt, in der es diese Vergewaltigung vielleicht nicht oder anders gegeben hat, um den Spielleitern und Spielern zu ermöglichen, einen Zugang zu dieser Figur zu finden, ohne diesen Trope zu haben. Oder mit diesem Trope, die sonst mit dem Trope halt kämpfen würden oder
ja.
die den Zugang komplett verwehren würden dadurch. Aber stand es irgendwann mal zur Debatte, das einfach auch dominant einfach dazulassen? Ich meine, einen Teil davon habt ihr ja verwurstet. Also ihr habt diesen Aspekt ja auch in dem Vademecum angeschrieben. Also es gibt ja auch die Erzählung, dass es einfach da ist und wie man damit dann umgeht, dass es da ist.
Genau. Also nochmal, es war, was nicht für uns in Frage kam, war zu sagen, wir streichen das irgendwie ganz. Oder wir tun so, als wäre es komplett nicht passiert. Weil auch da wieder, das finde also ich.
Mindestens muss da irgendwas Krasses passiert sein.
Ja, und auch der Mythos, wie er nun mal seit Jahrzehnten existiert, der wird auch weiter so erzählt werden in den zwölf göttlichen Kirchen. Ne? Das ist so, das ist für, wenn du, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten begegnest, Freijoten oder Rondra-Anhängern, wie auch immer, dann werden die wahrscheinlich diesen Mythos kennen. Die werden diesen Mythos kennen und werden ihn so erzählen. So. Was du ja aus dieser Geschichte auch ableiten kannst, ist, und auch das finde ich übrigens, wurde eigentlich viel zu wenig von denjenigen, die daraus einen andersrum. Also, du hattest den Mythos und du hast daraus abgeleitet, aha, das ist ein Gott und ein Kult,
der Vergewaltigung.
Verherrlicht Vergewaltigung, genau, oder richtig, findet sie zumindest unproblematisch. So, und was ich finde, was daran übersehen wurde, ist, naja, der Typ wurde in einen Ziegenbock verwandelt. So, also das ist jetzt. Der hat schon ganz schön eine Breitseite abbekommen. So, das ist jetzt nicht irgendwie eine Geschichte von yay, mach was du willst.
Hat es ihn außer dem Äußerlichen verändert, weil seine Aura hat er ja behalten, oder?
Naja, er ist hässlich. Also er war vorher offenbar
ein
Mann.
Ja, aber das hat ja keine Auswirkung gehabt anscheinend, weil seine göttliche Anziehungskraft hat er ja behalten.
Da wäre jetzt spannend, ihn zu fragen. Ich habe mit ihm nicht gesprochen. Also ich stelle mir schon vor, dass es so jemanden ärgert, ehrlich gesagt, wenn du erstmal der schönste Mann am Götterhimmel bist und dann ja, bist du ein hässlicher Bock.
Worauf ich auch hinaus will, ist halt auch die Möglichkeit, hier auch wieder einzusetzen, ne, und zu sagen, irgendwie spielt vielleicht, wenn ihr da draußen vielleicht mit einem Left-Hand-Zünger irgendwie liebäugelt oder so, ist das ein Aspekt, der einen Zugang gewährt. So, wie gehe ich mit Schönheitsidealen um? So, ne? Also habt ihr in Vademecum ja, glaube ich, auch ein oder zwei Stellen irgendwie, dass da irgendwie auch richtig hässliche Leute vorkommen, die Left-Hands-Jünger sind und so, ne?
Mir ist zum Beispiel der dicke Bauch aufgefallen, wo die Tunika getragen wird mit dem männlichen dicken Bauch, der eben viel...
Jetzt nicht, dass dicke Bäuche jetzt hässlich werden, aber...
Also, ne, man also kann das durchaus unterschiedlich, finde ich.
Ich hatte eine ganz, ganz wunderschöne oder spannende Rückmeldung, ehrlich gesagt, wo mir jemand geschrieben hat, er hat das gelesen und ihr seid zum ersten Mal aufgefallen, Left-Hand sei der Gott der Punker. also Left-Hand sei der Gott von all jenen, die auf Schönheitsideale pfeifen und wo auch Menschen willkommen sind, die sich auch einfach mal bewusst hässlich machen oder diese ganze Normschönheit sowieso erstmal ablehnen und sagen, hey, mein hässlich ist mein beautiful, was auch immer so. Wo wir aber eben kurz abgewogen sind, ist die Sache, dass ich mir gedacht habe, also nochmal, das Ding hat Konsequenzen. So, du hast eine Tat begangen, du bist über Grenzen hinübergegangen und du hast die Konsequenzen ertragen. Und daraus könnte man als Kult, als Kultist, als Anhänger ableiten, okay, mach das, aber dann ertrage auch die Konsequenzen. Dann sei nicht dieser toxische Mann, der irgendwie sagt, oh, ich habe das und das gemacht und dann wurde ich für bestraft und alle Frauen sind böse oder was auch immer oder mimimi irgendwie, dann stehe auch dazu, so, ne? Also dann musst du halt auch, wenn du halt Scheiße baust, dann zieht man die auch über den Kopf und dann musst du das auch erhobenen Hauptes tragen. So, genauso wie Left Hand seine Widerhörner erhobenen Hauptes in die Welt trägt.
Und das ist übrigens ein interessanter Aspekt, mit dem die Widderhörner dann auch stolz tragen, ne, irgendwie und herausheben, weil bis zu diesem Punkt hätte ich gesagt, das hat sogar Parallelen zum Protestantismus, zu einer bestimmten Spielart des Protestantismus, in der halt gesagt wird, zum Beispiel Reichtum oder sowas ist halt Ausdruck von Gottes Gnade, ne? Also wenn du besonders gut an Gott glaubst und besonders rein oder sowas bist, dann drückt sich das auch in deinem Wesen aus, ne? Und diesen Aspekt habe ich hier irgendwie, kann man hier auch schon wiederfinden. Wenn du dich schön, gut und gut verhältst, bist du schön. So, und dann hast du diesen Makel, du hast dann über die Stränge geschlagen und dann haut es auch sichtbar in dein Leben rein. Und du bist halt dann, also deine Hässlichkeit ist Ausdruck deines Verfehlens.
Ne? Du könntest, wenn du wolltest, sogar noch einen ganz anderen Bogen zum Christentum spannen, könntest sagen, du hast hier einen Gott, der hat Sünden auf sich genommen, damit die Menschen es ihm nicht nachmachen müssen. So, also ich habe das hier mal für euch vorexerziert und vorgelebt.
Der Unterschied ist, wir müssen trotzdem sterben. Ne?
Gut, aber ich habe das hier mal gemacht. 0 von 5 Sternen, would not recommend. Vielleicht macht ihr es besser nicht. Also auch nochmal, das ist, ich rede jetzt nicht davon sozusagen, was genau Leftan da sagt, weil nach wie vor, ich finde fast diese Diskussion ein bisschen müßig, was genau er denkt. Das nützt mir so wenig am Spieltisch, ne? Was genau denkt dieser Gott? Die spannende Frage ist für mich einfach, was leitest du daraus als Anhänger ab? So, ja. Was für Kulte entstehen da? Was für Ideen entstehen daraus, dass du diese Geschichte hast? Und ich finde sehr wohl, du kannst daraus eine Geschichte spinnen von, ja, okay, das lehrt uns, geh an deine Grenzen, aber vielleicht geh nicht über die Grenzen drüber. Weil können Scheiße laufen und wenn du drüber gehst, dann steht zumindest dazu. So.
Aber ein Aspekt, den finde ich tatsächlich super gut und auch getroffen. Und wenn man das so ein bisschen mit der Sichtweise liest, dann kommt das richtig gut hervor. Ist also zum einen, jeder Mensch hat in sich Egoismus. Der eine lässt ihn mehr raushängen, der andere reflektiert darüber vielleicht gar nicht und wird somit als das typische AK-Kind, egoistische AK-Kind bezeichnet. Aber Ich habe mal eine Zeit lang tatsächlich mal früher in jeder Handlung, die Menschen um mich herum gemacht haben, das Positive, aber auch das Egoistische hintergesehen.
Ja.
Denn in jeder Handlung, wenn man es möchte, kann man eine egoistische Handlung irgendwo sehen. Und da ist ja dieser Aspekt der Gott des Egoismus, der aber gleichzeitig, und das kommt in dem Bademekum, für mich kam das so wie so ein Blinken, als ich das gelesen habe, hervor. Ja. Aber es gibt noch Grenzen der anderen Menschen, ja. Das heißt, diese Grenzen zu überschreiten, die eigenen Bedürfnisse, den eigenen Egoismus, das, was man möchte. Und um ganz ehrlich zu sein, weil ich da ja so seit Jahren konfrontiert bin, Kinder bis zum 10. Lebensjahr sind Egoisten hoch 10. Und ja, es ist gut so, dass sie sind, sonst würden die gar nicht überleben.
Na, es ist generell für uns alle
aber
gut.
Die Grenzen der anderen dabei sozusagen zu beachten oder einzuhalten oder nicht zu sehr überschreiten oder da drüber zu gehen, das ist so ein bisschen dann die Kunst. Und das kommt, finde ich, im Vademecum gut raus. Also, denn Leftan hat ja die Grenze von Satuaria definitiv überschritten, wenn man jetzt, sagen wir mal, das als Gesetz nimmt. Na? Aber die Entwicklung eben des Kultes oder von Leftan oder diese Läuterung oder, ich meine, wäre schade, wenn er sich gar nicht entwickeln würde. Aber da, ne, 2023 wurde ja eine Entwicklung mit reingenommen, ist eben, dass der Egoismus ja auch gut ist und für das Bunte ist. Ich fand dieses Bild von Menschen, die nur so nach dieser Zeituhr funktionieren, wie so Roboter in einer grauen Zone und dann aber Leftan auftaucht und alles bunt wird, weil die Menschen halt ihrem Gefühl oder ihrer Lust vielleicht auch einfach mal ihrem Glück frönen, ne? Aber gleichzeitig trotzdem die Grenzen der anderen überschreiten. Das fand ich total guten Aspekt, wo ich mir dachte, ja, ich meine, alle verdienen auch eine andere Chance und natürlich ist es eine Gratwanderung, aber es ist ja auch der Gott der Gratwanderung vielleicht.
Also wir haben in der letzten Folge, wo wir über Raja gesprochen haben, mit Fuchsia ja auch, ich habe sie damals gefragt, ihr beide waren nicht dabei, ne, aber ich erzähle euch das jetzt mal, weil jetzt, wo wir das aufnehmen, die Folge noch nicht erschienen ist, warum sie Raja so toll findet. Und dann sagte sie, ja, weil das die so eine freie Gottheit ist, ohne Regeln und so. Und wir haben dann im Laufe des Gesprächs eigentlich rauskristallisiert, dass da sehr, sehr viele Regeln eigentlich existieren in der Raja-Kirche. Und es nur nach außen hin so wirkt, als ob da gar nicht so viele Regeln wäre. Klar ist es was anderes als im Praios-Kult, aber da sind Regeln und es gibt auch in jedem Kult oder jeder Kirche irgendwelche Art von Regeln. Vielleicht können wir da, wenn wir über die Left-Hands-Kulte sprechen, auch nochmal ein bisschen hin, was da Prinzipientreue oder Regeln bedeuten. Aber ich finde das, wir sind am Ende dahin gekommen, Raja ist die Gottheit des Consent. Und ich würde mich dann dagegen verwehren, und das habt ihr in dem Vademecum meiner Meinung nach auch sehr, sehr prominent gemacht. Left Hand ist nicht die Gottheit des Non-Consent. Ja. Also, die sind keine Gegensätze, was das angeht.
Genau.
Sondern die in Anführungsstrichen Gottheit des Non-Consent wäre Bilkelil.
Ja, genau. Und das ist das, was ich eingangs gemacht habe, was ich eingangs gesagt habe. Wenn du eine klare Dichotomie hast zwischen Göttern und Dämonen, dann ist Non-Consent, sexualisierte Gewalt, einfach böse und da kannst du keinen, das ist halt so wie mit ein bisschen schwanger, da kann es eigentlich keinen Graubereich geben, ja. Du kannst natürlich im Sinne von modernem BDSM irgendwie was mit consensual non-consent machen. Also beide sind sich eigentlich irgendwie einig, dass sie jetzt non-consent und so weiter. Aber das geht natürlich in diesem realirdischen Mythos nicht. Das geht in der Fiktion, in der Fantasie geht das so. Und das heißt, du musst einen Weg finden für Leftan, wie er eben auf dieser anderen Seite steht.
Ich finde, also, es braucht diesen göttlichen Aspekt auch, wenn man sich das wahre Leben der Menschen anschaut. Denn so sehr Fuchs ja in der letzten Folge gesagt hat, Raja ist so ohne Regeln. Wir haben ja herausgestellt, nein, da sind halt diese Consent-Regeln, zumindest, ne, wenn man das runterbricht, zumindest das. Und auch dieses Aufopfern für andere und so weiter. Und selbst diese freie Liebe, die man bei Raja eigentlich sucht, gibt es da nicht so. Jedenfalls nicht so, wie man sie unverblümt suchen würde. Und ich finde, diese Nische kann Left Hand besetzen, diese Brücke zu schlagen. Ich gehe
um Blümchensex wegzukommen.
Raja und Blümchensex, weiß ich nicht, ob man das
ausgedrückt.
Ja, aber nur diese Stufe, das habt ihr in dem Vademecum auch schön beschrieben, finde ich, dieses Austesten der Grenzen und das damit auch leben können, dass man einmal über die Stränge schlägt.
Ja.
Aber daraus dann auch die Konsequenzen zu ziehen. Und zwar ganz krass, die Konsequenzen zu ziehen. Und auch aus dem Verhalten dann zu lernen. So. Und dann die Regeln zu setzen. So.
Ja. Oh Gott, ihr habt jetzt ganz viele Themen angesprochen, weil ich jetzt sowohl noch auf den Egoismus antworten will, als auch auf diese Grenzüberschreitung. Dann fange ich trotzdem mal kurz mit der Grenzüberschreitung an. Auch da wieder, ich ganz persönlich finde ich auch Figuren, die einfach ständig nur irgendwie Grenzen überschreiten, sind letztlich auch langweilig, ehrlich gesagt, weil das ist irgendwann auch ausgespielt. Also gerade wenn ich es wieder auf den Spieltisch übertrage, so eine Figur, die halt einfach die ganze Zeit immer nur sagt, ich mache, was ich will und ich überschreite ständig Grenzen, das ist lustig für einen Abend. Ich will hier niemanden bewerten oder verurteilen, wenn da Leute langfristig dann Spaß haben. Also ne, spielt, was ihr wollt, aber aus meiner Sicht auf Dauer ist es...
Der Schelm, der definitiv auch irgendwann mal eine Lehre braucht,
ja,
meiner Meinung nach.
Ja, oder auch manche Schwarzmagier, wie sie am Tisch gespielt werden, so die dann irgendwie nicht so richtig gruppenkompatibel sind. Oder auch tatsächlich manche Fixgeweihten, ehrlich gesagt. Auch da wieder. Es ist so ein, ich finde halt am Tisch, irgendwann brauchst du einen Punkt, wo du eigentlich diese Entwicklung hast und wo du das Spannende daraus kitzelst. Und dann ist das Spannende viel, viel mehr zu sagen, okay, ich teste Grenzen aus, um auf der anderen Seite der Grenze zu bleiben. Und da kannst du sogar was Positives draus ziehen. Du kannst sagen, naja, wenn ich nie an die Grenze rangegangen bin, weiß ich gar nicht, wo meine Grenze liegt. Also so mit der Grenze zu spielen, ist ja durchaus, kann durchaus sinnvoll sein. Wenn ich mich nie irgendwie komplett besoffen habe oder was, dann weiß ich gar nicht genau, wo meine Grenze ist. Dann bin ich vielleicht auch besonders verführbar für Alkohol als jemand, der ungefähr weiß, wo die Grenze ist und dann aber auch sagt, okay, hier habe ich jetzt ein paar Jahre gemacht, morgens verkatert aufzuwachen und nicht zu wissen, wo ich bin.
Und dann an dieser Stelle macht der Kampf gegen Bekelel ja auch Sinn. Ne? Also man schlägt Bekelel teilweise mit den eigenen Waffen.
Genau.
Man besetzt, also man lässt Bekelel quasi den Platz, auf deren nicht nicht ungestraft alleine da. So. Da kommt genau, die Verführung von Bekelel und dann fällst du rein oder fällst du nicht rein, ist halt die Frage. Gibt's ja auch irgendwie so eine Trilogie oder die im Vadimekum da auch habt mit dem Praios-Geweihten, der Bekelel verfällt.
Also wir haben ja immer, da sind ja auch immer so Ingame-Texte und
genau,
und so weiter. Und ich habe einen geschrieben, wo dann ein
Praios... Lest es selber, Leute.
Ich skizziere es dann kurz an. Da sind göttergläubige Menschen und die tun immer ganz göttergläubig und dann, sobald sie verführt werden, fallen sie aber um, weil sie einfach das nicht gelernt haben, sich zu wappnen, und sinnbildlich Left Hand beißt dir einen Apfel und sagt, du kannst mir nicht verführen, du kannst mir nichts geben, was ich nicht so schon irgendwie hätte. Und das, was du mir da anbietest, ist schal und langweilig.
Und das Einfallstor für Bekelel an den Left Hand Jünger, also der kann auch nicht alles machen, was er will, sondern das Einfallstor für Bekelel an den Left Hand Jünger wäre jetzt dann der konsequenzlose Hedonismus, wo dann auch die Hedonismuskritiker in der Philosophie auch ansetzen würde und würde sagen, so, du kannst deine Erfüllung, deinen Lustgewinn gar nicht erfahren, wenn du grenzenlose Lust erzeugst. Ne? Weil das ständige Verfügbarsein von Lust dazu führt, dass du abstumpfst.
Das wird schal, genau. Es stumpft genau ab, genau. Ja.
Und genau hier würde ich dann sagen, dieses nuancierte über die Stränge schlagen, das passt dann wieder zu Leftan. Ne? Also dieses kurz mal den Ballon einpieksen und dann schnell das Pflaster draufkleben wieder.
Genau, es
ist ein, aber das
es
Pflaster ist,
ein Gott,
ist halt auf dem Luftballon drauf.
Es ist ein Gott der Versuchung, so. Ne? Das gehört schon mit dazu und er kitzelt dich auch, aber es ist irgendwie ein Spiel.
Wie schön, dass mein Kopf dabei tatsächlich in den Erziehungstheorien landet, denn genau das tun Kinder. Grenzen. Ja, und dann gibt's ja die verschiedenen Erziehungsmethoden von laissez-faire bis zu, ist mir scheißegal, was du machst, mach doch, was du willst, bis zu den absoluten Regeln, Erziehungsmethoden, ne, sehr streng. Aber genau das tun Kinder.
Ja.
Punktuell.
Ist dann Leftan das Kind der Götter, was du bestrengst?
Wenn man das übertragen möchte mit den Grenzen und dem
Dränge.
Bedürfnisse und Egoismus. Ich meine, man muss es sehen. Kinder haben ihre Bedürfnisse in egoistische kleine Arschlöcher und schlagen gerne über die Grenzen und testen die Grenzen und vor allem die Geduldsfaden der Eltern aus. Also
vielleicht passt dann der Aspekt mit dem Rausch und den Drogen nicht ganz so dazu.
Genau, also den muss man vielleicht weglassen.
Ja,
wobei, ich sag mal, so ein
Zuckerschock, ne?
Sprungrausch oder Zuckerschock, genau. Also oder Sprungrausch auf dem
Jugendlicher macht das auch.
Ja, das ist richtig. Ja. Der ist ja schon nicht mehr ganz Kinder. Ich wollte noch eine Sache zum Egoismus sagen, weil du hast es ja vorhin schon auch skizziert, dass Egoismus durchaus positive Seiten haben kann.
Und berechtigt ist.
So. Wir brauchen ein bisschen Egoismus, ja, sonst sind wir ja auch nicht lebensfähig. Wir müssen ja schon, also wir müssen ja schon an uns selbst denken, ne? Das ist, im Modernen hast du das mit diesem Self-Care, ja, gib dich nicht komplette Arbeit hin, sowas, denk auch mal an dich, du brauchst das auch. Das ist okay, dass du auch an dich denkst. Und allein daraus kannst du relativ viel auch dann ableiten.
Aber auch als Mutter oder Vater erfährst du das. Du kannst keine gute Mutter oder Vater sein, wenn du dich vollkommen dem Kind aufopferst und niemals an dich selbst denkst. Weil wenn es dir nicht gut geht, kannst du nicht gut zu deinem Umfeld sein.
Und damit will ich jetzt nicht sagen, ne, Lefthan ist der moderne Hipster-Gott der Selfcare-Leute.
Nein, um Gottes Willen.
Sondern ich will darauf hinweisen, dass diese Idee von Egoismus, und ich hatte eingangs gesagt, ich fand das, finde das problematisch, dass sie ihn so dargestellt haben als Gott des Egoismus, und ich denke nur an mich. Tatsächlich steht sogar im DSA-5-Regelwerk steht noch irgendwie als Leitsatz, erst kommt der Geweihte, dann der Gott und dann der Rest oder sowas irgendwie, was ich komplett beknackt finde, weil wenn erst der Geweihte kommt und dann erst der Gott, also das wird dann irgendwie sehr. Ich finde auch, Egoismus hat spannende Aspekte und die kann man ausspielen, so, ne? Also wie viel Egoismus ist gut und wo schadet er mir am Ende? Weil da sind wir wieder beim Hedonismus und bei dieser Idee. Der Hedonismus ist ja letztlich eine Idee, ich will Glück. Ich will Glück für mich. Wie komme ich zu meinem Glück? Und natürlich ist die erste Idee erstmal gut. Ich muss an mich denken, weil sonst jemand anders wird es nicht für mich besorgen. Aber wenn du es halt weiter denkst, und das ist ja diese Idee des philosophischen Hedonismus, ja, aber wenn ich nur an mich denke und dann Leute ständig böse auf mich sind und ich die Freunde verliere oder ständig Angst haben muss, dass mir das Schuldschein ins Haus fällt oder sonst was, dann habe ich auch kein Glück. Also das ist ja kein Spaß am Leben. So, das ist ja im Gegenteil sogar eher wieder Stress. Das heißt auch da wiederum muss ich ja irgendwo die Balance finden, zu sagen, Glück ist für mich wichtig und Selbsterfüllung, aber ironischerweise ist mit Leuten im Einklang leben und gemeinsam Spaß haben, ist eine durchaus vollkommen valide Form von Glückserfüllung. Und auch das steht jetzt, wie gesagt, offiziell drin. Du darfst einen Lefthan-Geweihten spielen, der Meinung ist, mein Glück besteht darin, mit anderen Menschen Spaß zu haben. So. Der hat immer noch genug wilde und rugged, schäbige irgendwie Aspekte, die ihn dann doch nicht zum Travelgeweihten machen.
Da sind halt irgendwie Aspekte immer dem Make-Room, die ich auch, wo ich dachte, so wird der Lefthan-Geweihte schon so ein bisschen naiv dargestellt, so. Ne? Also zum Beispiel dieser Aspekt von, ja, der gehörnte Ehemann wird mich dann irgendwann vielleicht verprügeln oder so, das ist dann die Konsequenz darum, dass ich mit der Frau geschlafen habe, so. Aber die Frau, wenn sie mit mir geschlafen hat, dann war das ja okay, so, ne? Und die Frage ist halt, er denkt halt nur bis zu einer gewissen Grenze, ne? Also, es war für die Frau okay und für mich dann auch, deswegen war das okay. Aber, ne, die dritte Person mit einzubeziehen ist halt die Frage. Und dann, das ist auch wieder was wir in der letzten Folge zu Raja ja auch schon als Frage gehabt haben, erzähle ich euch jetzt auch schon. So, wie geht der Geweihte mit seiner Macht um? Weil auch Lefthan-Geweihte haben ja die Macht, ihren Willen anderen aufzuzwingen. Das haben Raja-Geweihte auch in einem gewissen Ding. So, wie nutzt man diese Macht denn überhaupt? Also beim Raja-Geweihten war es noch viel krasser, das darzustellen. Zum Beispiel, ich kann mit meinem Betörenwert jetzt die Wache betören, dann können wir daran vorbeischleichen. So, aber darf ich das denn? So, der Lefthan-Geweihte würde sagen, ja, kein Problem. Oder würde er? Kommt drauf an, was er vorher mal erlebt hat.
Wahrscheinlich. Ich würde ehrlich gesagt aber auch, also genau dafür gibt es ja Regeln und Werte. Ich würde niemals Figuren annehmen, die allein qua ihrer magischen, was auch immer, Kräfte irgendwas die ganze Zeit auf jeden Fall immer können. Also da stehen für mich immer noch irgendwie die Würfel davor und es klappt halt dann vielleicht doch nicht immer automatisch.
Klar, also es ging um den Grundsatz, dass die Fähigkeiten existieren, die man nutzen könnte, ne? Und also dem Moralkodex, wie nutze ich meine Fähigkeiten?
Ja, aber sie nutzen zu können, heißt ja nicht, sie immer und jederzeit nutzen
eben
genau zu müssen oder auch tatsächlich damit jederzeit durchzukommen. Ja, so.
Also ne, irgendwie Spider-Man-Comics würden sagen, aus großer Macht kommt große Verantwortung. Ne?
Wahrscheinlich würde in der Tat da der durchschnittliche Lefthan-Geweihte da ein bisschen lockerer mit umgehen und sagen,
genau.
Ne? Aber auch das ist
der
ja
Unterschied
okay,
dann auch zwischen Radio
ja,
und Lefthan.
Ja, aber das braucht es ja auch. Also natürlich war es für uns auch eine Herausforderung zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eigentlich schon eine Göttin von Rausch und Wein und Sex. Braucht es denn diese zweite Gottheit? Was genau ist denn dann das andere? Was mir da unter anderem aufgefallen ist, weil dann habe ich mich auch sehr, sehr intensiv mit Raja beschäftigt nochmal. Ich hatte auch tatsächlich selbst einen Raja-Geweihten eine Weile als SC, ist, dass bei der Raja-Küche schon relativ klar da steht, Harmonie ist ganz wichtig und halte deine Emotionen im Zaum und schlag nicht so, ne, du musst so diese Glückseligkeit, diese Harmonie und Emotionen eher runterfahren. So, und da würde ich Leftan eher auf der ganz anderen Seite sehen. Hier fahr die Emotionen hoch, lass es raus. Du, Emotionen sind wichtig, Emotionen bringen uns zum Leben.
Schlag auch mal über die Stränge. Und da müssen wir jetzt nicht direkt in die Vergewaltigungsszene denken, sondern tatsächlich auch mal,
Vergewaltigung ist das Extreme, ist halt das Extrem.
Ja, da muss man ja jetzt nicht in die Richtung denken, aber auch mal über die Stränge schlagen. Ich meine, wir waren doch alle mal jung, wir haben doch alle mal über die Stränge geschlagen, oder?
Ja, vor allem, du musst ja Emotionen noch nicht immer mit Erotik und Sexualität überhaupt in Verbindung setzen. So,
genau. Ne? Alle möglichen Emotionen. Ich habe auch mal ein zu viel getrunken, ich war auch mal zu lange wach. Nach einer Woche wach sein, habe ich definitiv über die Stränge geschlagen. Ne? Also das geht alles in die Richtung.
Aber hier fightet sich Leftan ja, also klar, das sehe ich, ne? Also mit diesem Emotionen rauslassen und so einen emotionalen Charakter zu haben. Aber da gibt es im amiturischen Kanon ja auch schon Satuaria.
Ja, Effert aber auch. Also Effert ist auch der Gott der Emotionen. So, und das ist auch eine Frage, die ich finde das überhaupt gar nicht schlecht oder problematisch, wenn es Figuren gibt, die Motive und Werte oder Aspekte anderer Götter aufgreifen.
Oder sich überschneiden, ne?
Das ist ehrlich gesagt zwangsläufig so. So. Und weil am Ende ist irgendwie der Kanon an Aspekten auch begrenzt. Und trotzdem, wenn du dann aber verschiedene Aspekte neu zusammensetzt und Leftan hat dann, ne, klar, natürlich, er hat diese Kernaspekte von Raya, er nimmt aber im Gegensatz zu ihr dann die Emotionen von Effert und er nimmt so dieses aufrührerische, rebellische von Zar irgendwie mit rein. Und er hat einen ganz, ganz starken Natur- und Wildheitsaspekt, der ihn fast schon wieder eher zu Firun rückt, der aber natürlich wiederum ganz, ganz weit weg ist von Emotionen, also Firun so. Und dann hast du plötzlich, oder du hast den Fruchtbarkeitsaspekt von Peraine, die Hirtengottheit und all das. Und plötzlich hast du einfach eine andere Gestalt. Also dann, klar hast du Wein und Liebe, aber du hast noch trotzdem ganz, ganz viele andere Sachen und das macht daraus eine neue, spannende Figur.
Aber das ist das, was Aventurin ja auch prägt. Denn ich meine, wir haben die 12 Götter plus, ich nenne jetzt die ganzen anderen Kulturen, Norden, kompletter Süden, nehme ich jetzt einfach mal alles vor. Wenn wir jetzt vom 12 Götterglauben ausgehen, gibt's ja noch die ganzen Halbgötter, die definitiv ihre eigenen verschiedenen Aspekte zusammengreifen. Ne? Und das finde ich aber gut, dass es das gibt, weil ich dadurch als Spieler ja mich nicht nur auf einen Gott festlegen muss, der vielleicht 5 andere Aspekte von mir, die ich als Spieler verkörpern möchte, gar nicht hätte und ich damit eingeschränkt wäre, weil ich das Gefühl hätte, das kann ich jetzt gar nicht ausspielen.
Ja, also der Aspekt des Halbgotts ist in DSA ja sowieso total spannend. Normalerweise ist das ja irdisch gesehen wäre das eine Figur, die irgendwie zwischen Gott und Mensch gezeugt worden ist. In Aventurien sind das aber auch ganz, ganz viele Götter, die zwischen Göttern gezeugt worden sind. Und der eigentliche Hintergrund dahinter ist ja, dass Alveran sozusagen begrenzte Plätze hat. Und ja, in jedem Zeitalter da immer bestimmt wird, welche Götter da drin sitzen und alle Götter, die da nicht drin sitzen, also zumindest im Zwölfgötter-Mythos, sind dann automatisch Halbgötter. Nämlich die draußen sind. So.
Also dann, mit wem konkurriert denn der? Also wenn wir jetzt mal ins Kammerkateon gehen, irgendwie mit wem, also wessen Platz könnte der denn einnehmen?
Naja, wahrscheinlich schon am ehesten mit Raya. Also, ne? Fruchtbarkeit, Liebe, Wein.
Generationenwechsel.
Wie gesagt, was weiß ich.
So, also, nimmt die Stellung der Mutter ein.
Meine Frage ist vielleicht auch, will der überhaupt nach Alvaran? Das wäre auch eine spannende Frage. Ne? Ist Leftan nicht eher ein Gott, der ist auch so ein Freiheitsaspekt ja auch mit bei ihm drin. So ein,
ja.
Ne? Und Alvaran ist sehr, sehr einschränkend. Also die Götter, die in Alvaran sitzen, die dürfen auf Dere so gut wie überhaupt nichts. So eigentlich, ne?
Genau, da sind wir wieder bei diesem Loki-Typus, wo du das Gefühl hast, der hat gar keinen Bock da drauf. Der fühlt sich wohl als freies Element. Ich glaube, der fühlt sich sogar wahrscheinlich wohl als jemand, vielleicht kokettiert er als Gott auch wirklich mit dieser, oh, bin ich jetzt Dämon oder nicht? Irgendwas mag schon sein.
Mhm. Finde ich übrigens eine ausgelassene Chance, den zum Halbdämon, Halbgott zu machen.
Ja, wie gesagt,
aber er war ja schon immer halb Mensch, halb Gott.
Das würde die Figur
super
spannend machen, ne?
Ja, das ist richtig. Da gibt es auch lange Theorien dazu, weil es ja eine ganze Menge so an gehörnten Göttern gibt. Brazorak unter anderem zum Beispiel noch. Also sind das irgendwie versteckte U-Boote? Streng genommen standen da, wie gesagt, die Regeln davor. Also du kannst halt jemanden, der jetzt regeltechnisch als Gott definiert ist, kannst du schlecht dann irgendwie zum Dämon machen.
Wäre ja kein vollständiger Dämon, ne? Wäre ja nur ein Halbdämon.
Halbdämon.
Also auch das müsste man der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Auch das existiert ja, und auch damit wurde ehrlich gesagt ja auch schon gespielt. Es gibt ja den Kelevatan, also einen echten Dämon tatsächlich. Mhm.
Es gibt auch Götter, die zu Dämonen geworden sind.
Ne? Richtig, klar, natürlich.
Aber da ist natürlich dann die Wandlung, ne? Die Grenze ist überschritten und du bist dann nicht
erstmal da
beides, sondern erst das eine und dann das andere.
Aber dieser Kelevatan ist, der wurde auch in Oron sehr angebetet. Das war ja letztlich ein Belkel-Reich, ein Reich, der absolut von ausgelebtem Sadismus und Non-Consent. Und ich glaube, als das geschrieben wurde und bevölkert wurde, war da in den Köpfen der Autoren schon so diese Idee, naja, wir lassen das mal offen, ob der Kelevatan in Wirklichkeit Leftan ist. Also das lese ich da schon raus, dass da sehr, sehr stark mit diesem Gedanken gespielt worden ist. Auch das ist jetzt aber, also wir wissen, dass es diese Figur als Dämon gibt. So, und gleichzeitig wissen wir, dass es Leftan als Gott gibt. Nochmal, wer sich davon angepiekst fühlt und das Gefühl hat, er möchte das gerne ausspielen, der kann diesen Pfad selbstverständlich gerne noch weitergehen. Also die Möglichkeiten.
Wollte gerade sagen, mit Ohren und sich dem Reich da auseinanderzusetzen. Und Belkele gibt es ja sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Ja. Und da gibt es ja auch tatsächlich Abenteuer, die ja damit
nur da auch spielen, wieder. Ich finde halt dann, mir persönlich, du rückst ihn dann halt eigentlich wieder so sehr rüber ins Belkele-Lager, dass du dir dann wieder fragen musst, was ist der Sinn irgendwie noch dahinter? Wozu brauchst du das überhaupt noch?
Er hätte da ja genau die gleiche Schnittmenge, wie er auf der anderen Seite zu Raja hat, ne? Also
könnte man. Oder es gibt einem eben die Chance, das, was Koali gerade zu Anfang gesagt hat, als den, der einen von Belkele wegholt, ne? Der eben einem den Schritt, sage ich mal, auf die andere Seite ermöglicht, ohne sich komplett, sage ich mal, verschroben zu geben zu müssen oder sich komplett in Regeln eingrenzen zu müssen.
Also wir haben ja eben schon mal Christentum angesprochen, ne? Da wäre die Christusgestalt dann auch wieder, ne? Irgendwie wahrer Mensch als wahrer Gott in Christus wäre das, ne? Und hier wäre es wahrer Alvaranier und wahrer Dämon. So, und das würde für mich, also als Theologen wäre das total spannend, so eine Gottheit in Aventurien zu haben. Vielleicht auch eine Art messianische Rolle zu übernehmen, so in dem ewigen Kampf zwischen Alvaran und der Dämonensphäre, jemanden zu haben, der die Brücke schlagen kann und den Kampf beenden kann. Ne?
Ich hätte großartige Lust, irgendwie ein Abenteuer, eine Kampagne zu machen, die sich damit beschäftigt, dass Leftan von, weiß nicht, Dämonen umworben wird oder gar vom Namenlosen umworben wird und dann so tut, als ob er darauf eingeht und du das dann merkst und die Kulte in die Richtung rücken und dann aber am Ende. Ja, und da sind wir wieder bei den ganzen Literatur- und TV-Tropen und er dann am Ende aber dann den Dolch rauszieht. Und
entsteht hier gerade die erste Pitch-Idee, die Anulissus raus muss?
Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal irgendwo platziert. Ich habe aber das Gefühl, dass da gerade
andere Pläne sind.
Andere einfach ganz andere.
Muss Markus noch ein bisschen bearbeitet werden.
Ich glaube, man will auch dieses Schwarz-Weiß ein bisschen behalten. Also dieses klare Schwarz-Weiß.
Oder man traut sich natürlich an stark umstrittene Themen, die die Community durchaus spalten können, vielleicht nicht ganz so
Ja, ich glaube auch.
Es ist ein schwieriges Thema, ist und bleibt es trotzdem.
Ehrlich gesagt auch, dass einfach das Thema Raya nach dem großen Crowdfunding irgendwie erstmal
richtig
gesättigt gefühlt sein zu schienen.
Ja.
Zumal ja auch schon damals Kritikpunkt kam, nach Wege der Vereinigung, dann noch Raja Crowdfunding, dann wurde große Hoffnung reingelegt und es hat sich dann.
Das ist ein sehr eigenes Thema.
Genau, da wollen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen. Von daher, das wäre das dritte Thema, wenn es denn wieder irgendwie aufgreifen wäre. Wäre aber Left Hand tatsächlich so ein
ja, also das Left Hand
Möglichkeit.
War das Left Hand war die Medikum erschien im Rahmen des Raya Crowdfundings als jemand, der aber die Idee schon 2 Jahre vorher gepitcht hat und zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass es ein Raya Crowdfunding gab, kann ich verkünden, die Idee war von uns zumindest als Autoren unabhängig davon.
Und es ist ja nicht so, also wir haben bis jetzt tatsächlich so die kritischen und unterschiedlichen Aspekte von Left Hand angesprochen, aber es gibt ja mehr. Es gibt ja jetzt nicht nur die verschiedenen Götter, die er in sich oder Aspekte der verschiedenen Götter, die er in sich hat. Er hat ja auch tatsächlich ein paar eigene Aspekte oder ich sag mal Unterschiede, die man als Geweihter, in welche Richtung man gehen möchte als Geweihter, was man anspielen möchte oder was man wie ausspielen möchte. Da gibt es ja viel mehr als nur.
Es gibt mehr Aspekte, also mehr
genau.
Themen, die sich unweigerlich aufdrängen, wenn du dir diese Figur mal hernimmst und sagst, okay, gut, also für was genau leitet sich daraus denn alles ab? Und dann insbesondere auch nochmal mehr, wenn du dir anschaust, was sind denn eigentlich die literarisch-irdisch-mythischen Vorbilder von ihm, mit denen immer ja auch, ehrlich gesagt, gespielt wurde. Ich habe das bereits angedeutet, ne? Die gehörnten Götter, der ganze Paganismus und so, der Hexen. Und natürlich steckt da Dionysus drin und natürlich steckt da Pan drin und so. Und einer der Sachen, die selbstverständlich sich da aufdringen, ist das ganze Thema Hirtentum.
Genau, das fand ich super interessant. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Hirtentum mit Left Hand zu verbinden.
Ja, aber
bis ich das gelesen hatte.
Er ist halt nur mal ein Ziegenbock, ne?
Also ja, ja. Es erschließt sich absolut, aber so.
Und das Zweite, was sich aufdrängt, was man heute auch gerne vergisst, ist, dass Hirten gerade in dieser mittelalterlichen Zeit am Rande der Gesellschaft waren. Das waren Außenseiter, das waren Menschen, die nicht in Städten gelebt haben, die viel Zeit auch sehr alleine verbracht haben und dann vermutlich auch mehr so Eigenbrötler waren. Und die teilweise sogar einen schlechten Ruf hatten, weil sie da so irgendwie am Rand der Gesellschaft waren. Das heißt, da hast du plötzlich ganz, ganz viele Aspekte, die da mit reinspielen. Fruchtbarkeit, sowas, ne, dann irgendwie auch. Also das ist ja dann, das ist logisch, auch das ist schon lange, lange angelegt. Versuchung und so haben wir schon angesprochen, diese Sache mit den Konsequenzen. Und ja, und natürlich auch diese Wildheit, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Also das Wilde in dir, die Emotionen in dir. Da haben wir einen ganz, ganz starken Rückgriff auf Pan, zu dem man auch einen eigenen Podcast machen könnte, der, als ich mich in die Recherche geschützt habe, ich festgestellt habe, wie sich Bilder von Göttern wandeln im Laufe der Jahrhunderte. Also auch wir glauben, wir haben so diese Ideen, ne, auch von griechischen Mythologien oder anderen Göttern, da haben wir immer das Gefühl, ja, der so ein Gott, der steht für eine Sache oder einen Aspekt oder sowas und Pustekuchen. Also Pan war ursprünglich tatsächlich so ein Gott, der Hirten, so eine ganz irgendwie kleine Nebenfigur, Landbevölkerung, dann wurde er später sogar zur Christus Figur tatsächlich im Mittelalter. Pan ist ja Pan, griechisches Wort für alles, der Gott von alles, Gott von allem irgendwie, der Hirte, ja, der Hirte der Menschheit so. Dann kamen die Romantiker und haben gesagt, oh, die wilde Natur in uns und die Streitende und die das Ich, wir müssen auf das Ich schauen und so irgendwie. Und dann kamen die Okkultisten im 19. Jahrhundert und haben gesagt, hier Satan und irgendwie was. bis hin zu, weiß ich nicht, Ökologiebewegungen und alles. So, und da merkst du aber, wie viel da so angelegt ist in so einer Gottheit automatisch, wenn du einfach nur diesen Aspekt von Wildheit betrachtest, weil je nachdem, wie du halt deinen eigenen Bezugspunkt zur Wildheit hast, ja, du bist der Mensch in der modernen Zivilisation, der plötzlich sagt, oh, die Wildheit, die ist mir ausgetrieben worden durch die Moderne und die Wildheit ist in mir und die muss wieder raus und also auch da sind wir wieder zurück, ehrlich gesagt, zum Anfang mit diesem, warum ich der Meinung bin, dass unsere Uminterpretation der Sache kein Retcon ist, weil es ist in der irdischen Mythologie exakt dasselbe, wie du Dinge interpretierst und Mythen und Aspekte interpretierst, hat ganz, ganz viel damit zu tun, wo du bist und wer du bist und in welchem Zeitalter und Umgebung dich befindest. So,
das ich glaube, da müssen sich DSA-Spieler, also innerlich wissen, glaube ich, alle DSA-Spieler, was Sache ist in Aventurien, aber so, es gibt so eine Klientel DSA-Spieler, die müssen das immer wieder vor Augen geführt bekommen, dass dieses kommt drauf an, wen du fragst, sehr, sehr, sehr prominent ist in Aventurien.
Ja, und ich verstehe das auch, dass natürlich Rollenspiel, also am Ende geht's ja um die Handhabung am Tisch. Wir wollen spielen am Tisch und Klischees und Vereinfachungen sind hilfreich am Tisch, weil sie geben dir Guidelines, du kannst dir irgendwas festhalten, aha, das ist der Gott für das und der steht für das. Und wenn du dann irgendwie anfängst, sagen, ja, aber das ist irgendwie so und da unterschiedlich und so weiter, dann fliegst du auch schon aus der Kurve. Insofern ist ja beides richtig. Du kannst mit Vereinfachungen arbeiten, aber the hell, gerade Aventurien ist ja auch eine Welt, die nun wirklich sich in Details verästelt und in verschiedenen Regionen sonst welche irgendwie Ausprägungen hat und über verschiedene Zeitalter hinweg dieses und jenes und die davon ja auch lebt, ehrlich gesagt.
Und nicht zu vergessen, DSA ist vor über 40, also ich glaube jetzt 41, ne? Wir hatten 24, hatten wir 40-Jähriges entstanden und wird weitergeführt und man kann ja sagen, definitiv über Epochen hinweg, ne?
Ja.
Und da kommt mir so in den Kopf, ich habe mich in meiner Abiturzeit habe ich mich viel mit Goethe beschäftigt und eben seinen zwei unterschiedlichen Epochen, in denen er geschrieben hat. Ne? Da gab es ja auch die Sturm- und Drang-Periode von ihm und dann die Klassik, was so unterschiedlich war. Und trotzdem, es war einfach die Wandlung und DSA untersteht ja einer Wandlung und trotzdem hat es die Ursprünge, ne? Und das dann eben weiterzuführen oder eine Weiterentwicklung zu haben und zu sehen, ist ja ein sehr positiver Aspekt.
Ja, und ich finde halt gerade für Religion gilt das im Allgemeinen ganz Besonderen. Und ich finde, das wird manchmal auch schnell vergessen, wie vielschichtig Religion interpretiert wird. Das fängt ja im Christentum schon an, ehrlich gesagt. Also wie vielfältig das, ne? Und da rede ich noch nicht mal von Katholizismus und Protestantismus, da rede ich von unterschiedliche Definition Katholizismus in USA, Südamerika, Afrika und Europa irgendwie oder Polen und Deutschland.
Der Katholizismus ist jetzt ein Sonderbeispiel, weil die sind ziemlich, also wenn es der römische Katholizismus ist, ne, also es ist schon sehr geeint, also relativ geeint.
Und obwohl sie so geeint sind, hast du trotzdem verschiedene, ne? Also obwohl du dann Papst hast, der Dinge vorgibt, hast du trotzdem irgendwelche Kämpfe, die sich darüber streiten, wie und wohin.
Klar, ne? Also der Katholizismus hier im Westlichen, der auch versucht halt Homosexualität zum Beispiel zu integrieren und Afrika, Südamerika, die das ablehnen, bis zum geht nicht mehr, ne?
Ja.
Ja.
Allein, ich habe es ziemlich krass erfahren, meine Erfahrung war natürlich nicht ganz so groß, aber ich habe ja ursprünglich Katholizismus in Polen erfahren, mit extrem strengen Regeln, sehr konservativ und was ich dann hier in Deutschland erfahren habe und wie ich es erfahren habe, ist ganz, ganz anders.
Ja.
Wo man auch tatsächlich dann einen Zugang hat, ne? Also also es waren komplett zwei verschiedene Welten.
Ja. Ja, was sozusagen sagen will damit ist einfach, ich finde gerade bei Religionen kannst du Widersprüchlichkeiten zulassen, solltest es sogar, es passt gut, es hilft gut. Ich meine, da kommen wir dann jetzt gleich mal drin, wenn wir auf die Kulte gehen, aber ich finde, Religionen brauchen Luft zum Atmen. Also es ist keine Verwässerung von Left Hand, wenn man diese Möglichkeiten aufmacht, sondern es ist eher eine, es macht es interessanter und realer als Kult, als Religion, als das, was sozusagen aus all diesen Aspekten dann folgt.
Haben wir aber auch bei allen Göttern tatsächlich, hatten wir schon eine Preisfolge oder habe ich mich nur mit jemandem über Preis unterhalten? Wir haben noch keine Preisfolge, ne? Genau. Also da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der hat einen Preisgeweihten gespielt und er wollte ihn anders darstellen als das, was man sonst typisch die Preisjünger, die ganz strenge Lehre verfolgen, wollte er anders spielen und ausspielen. Und da hat er ganz tatsächlich sehr interessante Aspekte gehabt.
Und auch das war ja sehr, sehr stark im Bundle tatsächlich. Also am Anfang kannst du schon sehen, in DSA war Pryor ein Abziehbild des Christentums und das ist es spätestens seit der Quanions.
Priotische Inquisition schwirrt ja heute noch einmal im Kopf.
Auch eine sehr, sehr pointierte Sichtweise auf das Christentum, ne? Also
klar, eine klischeehafte Sichtweise auf das Christentum letztlich auch. Aber das ist eigentlich, also zumindest in offiziellen Publikationen seit der Quanions Queste abgeräumt und du hast viel, viel mehr die Sichtweise von, okay, jetzt schauen wir doch mal genauer hin. Wir haben einen Gott der Wahrheit und des Lichtes und was genau heißt das denn jetzt und wie setze ich das um da ein bisschen wegzukommen von so Klischeefallen.
Wobei die Klischees gibt's ja immer noch und das ist auch gut so, ne? Also von daher.
Wie ich ja gerade sagte, also Klischees helfen auch zum einfachen Spielen. Klischees machen ja auch Spaß zu bespielen. Meine persönliche Spielerfahrung ist einfach immer, dass wenn ich über die Klischees hinaus noch Dinge habe, die ich anspielen kann, habe ich mehr Spaß einfach. So.
Ja. So, Leute, ich habe hier so eine Stoppuhr laufen. Die sagt uns, wir sind jetzt schon echt fortgeschritten mit unserer Zeit. Und ihr da draußen, ihr habt das Glück oder das Pech. Je nachdem, wie man es sieht, je nachdem, wie man fragt. dass wir eine zweite Folge noch anhängen, denn wir sind noch nicht durch mit Leftern. Wir haben noch den Kult noch komplett vor uns. Wir haben auch noch ein paar Aspekte vor uns, die wir noch besprechen wollen. Und wir wollen auch noch ein bisschen was über die Hintergründe zum Vademecum an sich auch noch ein bisschen beleuchten. Das kriegen wir alles noch in der zweiten Folge unter, aber jetzt in dieser Folge nicht mehr. Und deswegen verabschieden wir euch an dieser Stelle. Und machen euch schon mal so ein bisschen wuschig auf die nächste Folge.
Das kann Lev dann ja gut wuschig machen.
Genau, das kann Lev dann super. Also danke, dass ihr zugehört habt. Danke David, dass er hier war und mit uns gequatscht hat und ja noch hier bleibt. Also wir nehmen das jetzt direkt im Anschluss auch auf.
Wir warten jetzt keinen Monat.
Genau, aber ihr geduldet euch. Ihr übt euch jetzt in Geduld.
Ja. Und was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht da draußen mit Leftern? Das könnt ihr uns ja schon mal schreiben. Und seht ihr das positiv, negativ oder so? Ist für euch Leftern ein Dämon vielleicht? Mögt ihr graue Gestalten in eurem Spiel? Wie kriegt ihr das unter?
Und ihr habt übrigens eine Aufgabe. Bis zur nächsten Folge. Also die müssen ja gar nicht warten, oder? Unsere Zuhörer. Die haben jetzt einen Monat Zeit lang das Vademecum zu lesen, wenn sie es denn nicht gelesen haben.
Genau, ja. Also wenn wir durch unsere tolle Diskussion da jetzt keine Lust gemacht haben, sich das anzuschaffen und darin zu schmökern, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also gut. Wir zwei, ich sehe euch beide gleich noch.
Genau.
Nach einer kleinen Pipi-Pause und euch da draußen sehe ich dann in einem Monat nochmal. Und dann reden wir über Leftan und seine Kirche, die eigentlich gar keine ist. Oder so ähnlich, vielleicht.
Oder Gott der tausend Kulte.
Genau.
Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Ciao.